wenn da jemand dazukommt, kein Problem, das wollen Sie gerne. Ja? Ich will am Anfang noch kurz miteinander beten und dann steigen wir gleich ein in das Thema. Lieber Vater, danke jetzt für die Zeit zusammen. Schenke uns die Minuten, die einfach das Erzählen, auf dein Wort schauen, auf dich schauen, auf das, was du tust in den unterschiedlichsten Leben. Egal wo wir leben, egal was wir tun, egal wie alt wir sind oder jung, Herr, du hast einen guten Plan und dafür wollen wir dir danken. So wollen wir dich ehren damit, nicht uns selber. Und auf dich schauen, was du vollbringst, was wir nie könnten. Danke jetzt für die Zeit. Amen. Wenn man so Zeugnisse gibt, und manchmal kannst du so sitzen, das ist auch nicht schön, gell? Ich muss die Ärzte hier reden, hier, ich muss stehen, gell? Wenn ich das umgehe, ist das so. Ja, genau. Manchmal ist es ja so, wenn jemand von sich selbst erzählt, dann denkt man sich, ja, das ist vielleicht Einbildung oder und so weiter, oder das soll man nicht tun. Manche sagen sogar, das ist unchristlich. Aber das ist Unsinn, denn der Apostel Paulus hat sehr oft von sich selbst erzählt. In der Apostelgeschichte, wenn man da liest, da gibt er öfter sein Zeugnis, wie er in Damaskus Jesus begegnet ist, dreimal genau. Müssen Sie mal nachlesen, Apostelgeschichte, und was auch interessant ist, bei jedem Mal wird es noch gewaltiger und noch herrlicher. Am Anfang hat er nur ein Licht gesehen, zum Schluss ist es ein Licht heller wie die Sonne, es wird immer fantastischer. Und man könnte meinen, der Apostel Paulus hat begonnen, ein bisschen zu übertreiben, Alzheimer gekriegt und er hat dann alles übertrieben oder was. Aber was ich auch in meinem Leben feststelle, ich bin jetzt gerade 50 geworden, letzten Monat, man wird ja auch älter, und je älter man wird, desto wunderbarer empfindet man das, was Gott an einem getan hat. Darum ist es nicht eine Übertreibung, wenn man immer noch herrlicher spricht von ihm, sondern die persönliche Erfahrung, die noch herrlicher wird, im Angesicht der eigenen Sünde und Fehlerhaftigkeit und im Angesicht seiner Treue und Hingabe und Liebe. Und darüber bin ich unendlich dankbar. Je älter man wird, desto mehr weiß man, wie schwach und wie fehlerhaft man ist. Man muss sich da schon das sehr einreden, um zu glauben, man wird besser. Ich habe nur drei Menschen getroffen, die gesagt haben, seit meiner Wiedergeburt sündige ich nicht mehr. Alle drei habe ich gefragt, ob sie verheiratet sind. Zum Glück waren sie das. Ich habe gefragt, darf ich mit ihrer Frau reden? Und dann haben sie gesagt, ja, die ist anderer Meinung. Also, immer ehrlich, wahrhaftig sein, aber Gott wird einen immer wunderbar. Wenn ich von meinem Leben erzähle, muss ich auch sagen, ich kann nur von meinem Leben erzählen, weil es das Einzige, was ich habe. Und von der Familie her, wie gesagt, ich bin gerade 50 geworden, ich habe noch drei Geschwister, einen älteren Bruder und zwei jüngere Schwestern. Ich habe ganz liebe Eltern, die sind aufgewachsen, so nach dem Krieg halt, wie viele von euch auch. Und die hatten wenig Geld, wir hatten wenig Geld, das war... Die haben sich dann mühselig ein Häuschen gebaut, beide Kinder von einem Bauern. Mutter war katholisch, Vater evangelisch. Und aber bei uns zu Hause, da gab es nicht viel, dass man nicht, ich habe die Eltern nie gefragt, wie geht's dir so? Das war nicht die Frage, du hast einfach getan, was du tun musst. Wenn du brav warst, hat niemand was gesagt, wenn du was falsch gemacht hast, hast du es halt draufgekriegt. Das war halt normal so. Und da mache ich auch keinen Vorwurf, was meine Eltern geleistet haben, ist enorm, wenn man bedenkt, wie die aufgewachsen sind. Meine Mutter, die konnte nur ein paar Jahre zur Schule gehen, musste dann als Dirne beim Bauernhof arbeiten, den Rest ihres Lebens, bis sie geheiratet hat, vielmehr, also als junger Mensch. Und, aber weil meine Eltern so aufgewachsen sind, musste auch ich als Elfjähriger bereits auf die Alm als Kuhhirte. Wir hatten ja lange Sommerferien gehabt, früher 10 Wochen. Und mich durchzufüttern, das war zu teuer. Und da hat man dann von der ersten bis zum letzten Ferientag die Kinder auf die Alm geschickt. Und ich eben auch bei beim Bauern da oben, da war eine Sängerin. Kennt ihr den Film Heidi?
Ja,
genau. Genau so war es. Nur meine Heidi war 50 Jahre älter. Aber sonst hätte es geklappt. Und da war eben jeden Tag um 5 Uhr früh aufstehen, Kühe holen, mit der Hand melken. Ich habe 6 gemolken, sie hat 6 gemolken, Käse machen, Butter machen und so weiter. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht, als 11-, 12- und 13-Jähriger. Aber im ersten Jahr habe ich manchmal Heimweh gehabt. Einmal bin ich nach Hause gelaufen, 25 Kilometer über die Berge. Aber der Vater rein ins Auto und gleich wieder hoch. Und aber was ich da gelernt habe, die Nachmittage habe ich manchmal ein bisschen frei gehabt und da habe ich begonnen zu klettern. Das war oben in die Berge, bei Filzmoos war das, die Bischofsmütze war da der Berg. Und da bin ich schon als 11-Jähriger dann da raufgeklettert und das war meine Freude. Und ich habe da gelernt, die Berge zu lieben. Ich hatte auch als Kind dann, ich habe Asthma ziemlich stark gehabt, 2-mal wäre ich fast erstickt, aber ich habe es überlebt. Und wir haben einen guten Arzt gefunden, ich habe es heute noch, aber ich kann gut damit leben, ist nicht so eine Tragik. Ansonsten wächst man halt so auf, man nennt es die Frankfurter Schule. Das sagt man auch in Deutschland, nichts gesagt ist genug gelobt. Gell? So bin auch ich aufgewachsen, die Ermutigung gab es eher selten. Deshalb bewirkt, dass ich einen extremen Minderwertigkeitskomplex hatte. Bei mir war es ein bisschen schlimmer wie bei den anderen Geschwistern, glaube ich, weiß warum. Aber man tut halt Dinge nur, um Aufmerksamkeit zu kriegen, für die man sich heute schämt. Einfach dumme Dinge. Es gibt ja Lausbuben-Dinge, auf die ist man stolz, aber das sind zum Teil ganz blöde Dinge. Auf jeden Fall, als 14-Jähriger habe ich dann meine Schule beendet, nach 9 Jahren, und habe dann Automechaniker gelernt. Auf Opel sogar. 4 Jahre lang dauert es. Und zur gleichen Zeit hat mich auch jemand in die Jugendstunde eingeladen. Wir hatten da unsere evangelische Kirche in der Ramsau. War jemand schon auf Urlaub in Ramsau mal? Ja, kann ich mir vorstellen, weil das ist so, gerade für Protestanten, das ist so eine Insel in Österreich, wo 100% Protestanten sind. Sonst ist ja Österreich 70% katholisch und das ist so eine Insel, die ist übrig geblieben von der Gegenreformation, Geheimprotestantismus und so weiter. Und da wurde ich eingeladen und der Jugendwart, der hat echt einfach lebendig von Jesus erzählt. Unsere Kirche ist jetzt sehr konservativ, würde ich sagen. Die älteren Frauen sitzen immer noch links und die Männer rechts und so weiter. Und das ist eher, das ist nicht mehr so steif, aber es war relativ steif. Aber da bin ich zum Glauben gekommen. Und ich habe zugehört, diesen Jugendrat, und habe gesagt, was der sagt, das ergibt Sinn. Und so habe ich da als 15-Jähriger mir entschieden, ich möchte mit diesem Jesus leben. Das war eigentlich ein bisschen ein Unfall. Und zwar, weil ich habe 2 Jahre lang zugehört und ich wusste, mit diesem Jesus will ich einmal leben. Aber ich habe mir damals gedacht, ich war da 15, habe mir gedacht, wenn ich Christ wäre, dann darf ich viele Dinge nicht mehr tun, die lustig sind, die Spaß machen. Ich habe mir gedacht, ich warte, bis ich 30 bin, so gut wie tot, dann kann ich mit diesem Jesus anfangen. Das war so mein Plan, als 15-Jähriger. Und ich habe dann aber bei der Hochzeit von unserem Jugendwart wurden wir eingeladen, der Gottlieb und die Margit, heißen die. Die haben die ganze Jugendstunde eingeladen. Und da habe ich mich bei der Hochzeit gefragt, Hans-Peter, hast du dein Leben schon Jesus gegeben? Ich wusste genau, wovon er redet. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist es sein Hochzeitstag. Er hat 2 Jahre hart an mir gearbeitet. Ich will mich nicht vermassen. Ich habe immer Freude und sage einfach ja. Ich wusste, er freut sich dann. Und das war auch so. Aber am Abend ging ich nach Hause und habe mir gedacht, eigentlich bist du schon ein Vollbottel. Da ist einer, den schätze ich, weil den habe ich immer geschätzt. Und jetzt belüge ich den auch noch. Ja, ja, das gibt's so nicht. Ich muss morgen zu ihm gehen und muss ihm sagen, das war ein Blödsinn und ich bin noch bis 30 warten. Und dann musste ich dann fangen die Flitterwochen an. Ja, wisst, das ist ja auch was Nettes. Und will ich ihm auch nicht verderben. Dann haben wir gedacht, wir haben eine zweite Möglichkeit. Ich gebe mein Leben jetzt Jesus, dann brauche ich nicht zu ihm zu gehen. Und so habe ich es gemacht. Und weiß ich genau, wann ich mich bekehrt habe bei seiner Hochzeit. Auf jeden Fall war es dann so, es war nicht leichtfertig, denn ich wusste, wenn ich es tue, das hat Konsequenzen. Und dann habe ich am nächsten Tag mir gedacht, so, jetzt bin ich Christ, Gläubiger oder bekehrt oder wiedergeboren, wie du das nennst. Was tut so ein Christ? Wenn er halbwegs gut ist, geht er Sonntag in die Kirche. Wenn er ziemlich gut ist, geht er noch Jugendstunde. Und wenn du ein super Christ bist, dann gehst du in die Gebetsstunde am Mittwoch. Bin ich auch hingegangen. Ich habe alles gemacht, sogar Kindergottesdienst gemacht. Gebetsstunde war immer ein bisschen langweilig, muss ich zugeben, weil das ist mir halt zu lang gedauert. Und ich habe immer als Erster gebetet, weil beim Fünften waren die ganzen guten Phrasen aufgebraucht. Da habe ich ein bisschen Probleme gehabt damit. Aber ich habe auch begonnen, meine Bibel zu lesen. Und in der Bibel standen Dinge drinnen, da steht, du sollst deinen Nächsten lieben. Da habe ich mir gedacht, den kann man nicht lieben. Ich habe gesagt, Gott, wenn du mir ein paar neue gibst, probiere ich es. Und ich habe als ungefähr 18-Jähriger festgestellt, ich schaffe das Leben als Christ nicht. Das ist mir zu anstrengend. Oder ich bin ein Heuchler. Samstag in der Jugendstunde tue ich, bin Christ und Pastor, also Montag, ich war Automechaniker, da geht es auch nicht so heilig her. Und da haben wir gedacht, und als ich 18 war, habe ich gesagt, Herr Jesus, das Christenleben ist für moralisch bessere Menschen geschaffen als für mich. Für mich ist das nichts. Und ich habe dann, am Ende meiner Lehre, da war ich 18, den österreichischen Skilehrer und Bergführer gemacht. Das sind Berufsausbildungen, die dauern 4 Jahre. Müssen wir da Kurse besuchen. Habe ich aber gemacht, weil ich wollte immer, seit ich Kuhhirte war, auf die Berge. Da will ich rauf. Und so habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, Bergführer und Skilehrer geworden. Und das Christenleben habe ich mehr oder weniger ein bisschen abgeschlossen. Und ich war damals Skilehrer in Österreich vor allem, ich war Chefskilehrer in unserer Skischule dann. Ich war Skilehrer in Australien, auch in den USA und bin so rumgereist ein paar Jahre. Skilehrer ist ganz lustig, aber es ist für einen Menschen, der also einen Minderwertigkeitskomplex hat, nicht die beste Umgebung. Weil da kannst du mit Mädchen ausgehen jeden Tag, die laufen dir nach, egal wie du ausschaust. Du kannst dich auch relativ leicht betrinken und brauchst nichts dafür bezahlen. Und das war mein Leben über mehrere Jahre. Also ich sage oft zu jungen Leuten, wenn Mädchen haben, Partys und Trinken, Leben ist, dann habe ich mehr gehabt, als du jemals haben wirst wahrscheinlich. Aber, und das war interessant, ich bin oft um 4 Uhr früh nach Hause gegangen und da war eine Leere, eine innere Leere. Und gleichzeitig, ich habe die Bibel nie weggeworfen. Die war immer dabei, ob in Australien, ob in den USA, immer. Einmal im Monat habe ich drin gelesen, beim Prediger, da steht, genieße deine Jugendzeit. Dann steht zwar, er wird dich zur Verantwortung ziehen, aber da kann man drüber lesen und dann kommt wieder was Besseres. Und Jesus in dieser Zeit konnte ich nicht loswerden. Immer wieder war es wie wenn Jesus gesagt hätte, Hans-Peter, ich bin immer noch bei dir. Und ich habe gesagt, ich weiß, aber du interessierst mich nicht. So habe ich 4, 5 Jahre gelebt. In der Zeit ist mir Sport sehr wichtig geworden. Ich hatte damals einen Freund, der Helmut Knaus, seine Brüder sind da im Skifahren ziemlich vorne. Hans Knaus war Weltmeister und so. Und Mit dem habe ich viele Dinge gemacht, die einfach für einen jungen Menschen super sind. Höhlenforschen, Klettern, Steilwandbefahrungen, das ist so ein Sport, man kann bis 60 Grad steile Flanken abfahren. Alles so Dinge, und wir hatten viele Pläne. Und der Heli ist aber dann leider tödlich verunglückt in einer Lawine. Und das war ein bisschen ein Schlag für mich, was mich mehr zum Denken gebracht hat. Und dann war ich in Australien, habe dort als Skilehrer gearbeitet, aber in der Zwischensaison auf einem Bauernhof. Und die Bauernhöfe dort sind riesig. Das sind nicht so wie bei uns in der Ramsau, so, wo du ein bisschen rumfährst, sondern da fährst 5 Kilometer in eine Richtung im Traktor, dann darfst du eine Kurve machen und dann geht's riesige Felder und wir hatten ein paar tausend Schafe. Und da war nicht viel mit Versuchung, da waren nur Schafe. Das war 85 und da habe ich wieder begonnen, meine Bibel zu lesen. Jeden Tag. Und da habe ich dann entschlossen, ich fahre jetzt nach Hause und ich ändere mein Leben wieder. Ich will wieder mit Jesus leben. Und ich kam dann 86 nach Hause und habe es auch so gemacht. Ich ging wieder in den Jugendkreis, den gab es immer noch. Kirche ging ich auch wieder ab und zu. Habe sogar einen Kindergottesdienst gemacht und so. Habe auch aufgehört, mit meinen Freundinnen, die ich hatte, zu schlafen, bei ihr zu leben und so weiter. Und gesagt, na, ich mache es jetzt richtig. Aber es war wieder so anstrengend. Als Christ darf ich das und das tun und das darf ich nicht tun. Und ich kam, das war 87 dann zum Schluss, und mir gedacht, okay, so ist Christleben. Christleben ist anstrengend und langweilig, aber wenigstens komme ich in den Himmel. Warum nicht schlecht? Und ich weiß, damals haben mich manchmal Leute gefragt und gesagt, Hans-Peter, du schaust nicht so glücklich aus. Und ich sage, ich habe keinen Grund, ich bin Christ, aber du bist in der Hölle. Nicht so direkt gesagt, aber so gedacht. Und dann habe ich einen Mann getroffen, und da war ja Major Ian Thomas. Und ich denke, Fellbert ist ja sogar, ich habe gerade vorhin, ist mir bewusst geworden, das war Fellbert. Der war Major im Zweiten Weltkrieg, und der Major Thomas war Statthalter von Fellbert, als die Alliierten hier besetzt haben. Und der Major Thomas, der hat dann die Fackelträger gegründet, der ist vor ein paar Jahren gestorben, den habe ich getroffen, das war 89. Und da habe ich ihm von meinem Leben erzählt, wie ich gerne guter Christ sein will und wie ich mich bemühe, aber wie es halt schwierig ist und so weiter. Und dann hat er zu mir gesagt, einen Satz, und der hat etwas ins Rollen gebracht. Das ist für mich der Schlüsselsatz meines Christenlebens. Er hat gesagt, Hans-Peter, Christsein ist nicht leicht. Da habe ich mir gedacht, ja genau, das ist echt nicht leicht. Und er hat gesagt, Christsein ist auch nicht schwer. Da habe ich mir gedacht, du hast keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, Christsein ist unmöglich. Das hat mir bis dahin niemand gesagt. Er war der Erste. Er war der Erste, der mir gesagt hat, Christsein ist nicht möglich, du kannst nicht Christ sein. Und dieser Satz hat mir Hoffnung gegeben. Denn was ich bis dahin wusste, ich war da 25 oder was, ich kann nicht Christ sein, ich schaffe es nicht. Ich bin nie gut genug. Das habe ich gewusst. Und er hat gesagt, das geht sowieso nicht, kannst aufhören damit. Und da habe ich dann, das hat etwas ins Rollen gebracht, wo ich dann erkannt habe, ein Schlüsselvers für mich war am Anfang, Galater 2,20, wo Paulus sagt, ich lebe, aber nicht ich. Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich heute lebe, lebe ich nicht aus meiner Kraft, sondern in der Kraft dessen, der in mir wirkt. Und das hat mir etwas geöffnet, was ich vorher nie wusste. Nämlich, dass nicht ich für Jesus mein Bestes geben muss, sondern dass er sein Bestes für mich gegeben hat, dass er in mir lebt und ich aus seiner Kraft leben kann, nicht aus eigener. Das hat mein Leben viel mehr verändert als meine Wiedergeburt. Das war nicht ein Tag, sondern der Prozess, der geht heute noch weiter. Das ist ein Prozess, wo man jeden Tag neu lernt. In der Früh stehe ich auf und sage, Herr Jesus, ich kann den Tag nicht leben. Ich kann reden, ich kann laufen, ich kann lustig sein, aber ich kann keinen einzigen Menschen segnen. Das musst du tun. Ich kann kein einziges Herz verändern. Das kannst nur du tun. Herr, hier ist mein Mund, hier ist ein Stück Fleisch, erfreue dich dran und tu, was du möchtest. Und so habe ich begonnen, vor ungefähr 25 Jahren, in diesem Bewusstsein zu leben, nicht ich für Christus, das ist auch ein bisschen das erschreckende Wort, wer war es denn? Der Segen, glaube ich, entschuldige, wenn ich jetzt falsch liege, für ihn war es wichtig, aber das Wort hat mich immer erschreckt, wo Jesus zu ihm am Kreuz sagte, das habe ich für dich getan, was tust du jetzt für mich? Zinzendorf war es, genau. Das mag für ihn ein gutes Wort gewesen sein, für mich war es die Katastrophe. Diese Aufforderung, so, ich habe alles für dich gegeben und jetzt streng dich ja an. Das hat mein Leben nicht gesegnet, das hat mein Christenleben kaputt gemacht, diese Haltung. Es hat mich so befreit zu wissen, ich muss ihm nichts geben aus eigener Kraft. Alles, was ich ihm gebe, ist mein Leben. Herr, jetzt tu, was du gerne möchtest. Liegt nicht an mir, es liegt an dir. Und seitdem, das kann ich ehrlich sagen, bin ich gerne Christ. Und ich freue mich, ein Jünger Jesu zu sein. Sieh dir, früher habe ich oft aus Angst gelebt. Aus Angst, Gott nie zu genügen. Aber Angst ist kein guter Motivator. Heute weiß ich, ich brauche Gott nicht genügen. Er genügt bereits in mir. Ich kann ihm aus Liebe nachfolgen, weil ich so Freude habe. Es war auch interessant, in der Zeit in Australien, wo ich Bibel las, habe ich auch gelesen, zum Beispiel im Römerbrief, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes, weder das weder Vergangenes, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Da habe ich mir gedacht, es ist zu schön, um wahr zu sein. Wenn ich jetzt noch glaube, dass Jesus mich nie fallen lässt, ja, dann lebe ich wie ein Totalwilder. Aber genau das Gegenteil ist angekommen. Als ich erkannt habe, dass Jesus mich so gerne hat, dass er mich nie lässt, auch wenn ich ihn vergesse, da habe ich Freude bekommen, mit diesem Jesus will ich leben. Das ist mein Herr. Und seitdem bin ich stolz auf ihn. Vorher war ich nicht stolz auf ihn. Es war so eine Notwendigkeit, um in den Himmel zu kommen. Und ich kann nicht anderes predigen, weil das ist das, was mein Leben mehr geprägt hat als alles andere. Wenn ich noch nicht was tun, ich werde ungefähr noch 10 Minuten reden. Und dann will ich das einfach ein bisschen öffnen für Fragen. Haben wir noch 10 Minuten, 15 Minuten, wenn es welche gibt, will ich sie gerne beantworten und sonst erfreuen wir uns an der freien Minute. Wie hat sich das jetzt ergeben, dass ich jetzt am Dauerhof bin? Das war, ich hatte meine eigene Bergsteigerschule, hat geheißen Abenteuerclub Dachstein. Gemeinsam mit einem Freund, im Winter war ich Chefskilehrer in der Skischule, im Sommer meine Bergsteigerschule. Und da haben mit den Leuten alles gemacht, was man also macht im Sommer in die Berge, Klettern, Abseilen, Höhlenforschen, Rafting, Canyoning, Mountainbike, all das Zeug halt. Und da haben wir so, das ging recht okay, aber, das war interessant, am Berg haben wir oft gedacht, ich würde so gern diesen Menschen nicht nur die Schöpfung zeigen, sondern ich möchte ihnen den Schöpfer lieb machen. Aber ich war kein Sprecher. Ich habe gesagt, ich kann das sowieso nicht, aber ich könnte jemanden auftreiben, der das kann. Ich mache das Klettern und das alles und der andere soll reden. Ich wollte nie reden. Und dann war es so, der Dauernhof, der existiert seit 50 Jahren und mein Vorgänger, der hat Gernot Kunzelmann geheißen, der ist 1988 tödlich verunglückt beim Paragliden. Das ist so, du hüpfst mit dem Schirm von den Bergen, das mache ich auch, das ist echt nett. Aber auf jeden Fall, er ist abgestürzt, tödlich, das war 1988. Ich hatte mit Dauerhof nichts zu tun. Ich kannte den auch nur von Händeschütteln, Hallo sagen, mehr nicht. Aber als er tot war, hat seine Frau dann das Zentrum weitergeleitet, den Tauernhof. Aber sie brauchten jemanden, der das Ganze sportliche macht. Denn der Tauernhof verbindet immer Glaube und Sport. Skifahren, Snowboarden im Winter und im Sommer halt Klettern und Mountainbiken und das Zeug. Und so haben sie jemanden gesucht, der das kann, und einer kannte mich von den Mitarbeitern, dass ich Christ bin und dass ich Bergführer bin und Skilehrer und so weiter. Und so haben sie mich angefragt. Und das war interessant. Ich habe nämlich, als ich den Abenteuerclub hatte, einige christliche Reiseveranstalter angeschrieben, haben gesagt, schau, dieses Programm bieten wir an und mein Bruder oder wer könnte auch predigen, aber keiner wollte das. Und dann ist das mit Dauernhof geschehen. Und ich wurde gefragt, würdest du zum Dauernhof kommen und das Sportliche leiten? Das war, als mich der gefragt hat, wie ein Stich ins Herz, denn dafür habe ich schon jahrelang gebetet. Ich wusste nicht, wie das zustatten kommen soll. Glaube und Sport verbinden. Und so kam es. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, ich komme schon. Und der hat gesagt, aber du kannst da nicht nur klettern und Skifahren, du musst auch predigen. Dann habe ich gesagt, dann komme ich nicht. Ich komme nur zum Sport, alles andere müsst ihr machen. Dann haben sie gesagt, ja, komm trotzdem. Und so bin ich hingegangen. Lange Geschichte. Und ein Jahr später haben sie mich gebeten, die Leitung zu übernehmen. Als ich hinkam, hat mich jemand gefragt, willst du nicht mal eine Andacht machen bei den Mitarbeitern? Da habe ich gedacht, okay, das bringe ich schon hin. Vorbereitet eine Andacht gemacht und haben sie wieder gefragt, magst du nächste Woche wieder einen? Okay, so schlecht ist es eigentlich. Dann haben sie gesagt, willst du mal predigen? Oder wir brauchen dich zum Predigen. Und ich sage, okay, dann probiere ich es und dann vorbereitet. Dann haben sie mir wieder gefragt. Dann ein ganz Mutiger hat gesagt, komm nächstes Jahr und unterrichte 18 Stunden den ersten Timotheusbrief in meiner kleinen Bibelschule in der Schweiz. Oder? Ich wusste nicht mal, wo der Brief ist, aber ich habe dann nachgeschaut. Und habe ein ganzes Jahr vorbereitet, 18 Stunden ersten Timotheusbrief. Habe es gemacht und habe mich wieder gefragt. Und so hat sich es eigentlich ergeben. Übrigens, oft fragen mich junge Leute, sagen, ist Predigen meine Gabe, wie weiß ich, ob Lehren meine Gabe ist, das ist ganz einfach. Wenn sie sich fragen, tu es, wenn sie sich wieder fragen, ist deine Gabe, wenn sie sich nicht mehr fragen, ist nicht deine Gabe. Auf jeden Fall hat sich das dann so ergeben, ich wurde einfach gefragt. Und so bin ich dann halt, da hat mich direkt hergefragt, hingefahren. Inzwischen ist es so, dass ich im Jahr 35 Wochen unterrichte, und ich bin jedes Jahr 100 Tage auf Reisedienst, so wie heute. 100 Tage mehr geht nicht, aber das geht sich ganz okay aus, habe ich meiner Frau so ausgemacht, damit die Mitarbeiter das halten. Aber, was das alles nicht so wichtig ist, das Wichtigste ist, ich lebe wirklich gerne mit Jesus. Ich müsste lügen, das nicht zu sagen. Eins noch vielleicht zu meiner Biografie. Glaube ist mir nie leicht gefallen. Ich bin ein Zweifler. Ich tue mich oft wahnsinnig schwer mit, wenn ich die Welt anschaue und dann lese ich Wort Gottes. Und manchmal denke ich mir, was, das ist die ganze Bibel des Christen, das ist alles ein Unsinn. Ich rede mir das jahrzehntelang ein und darum glaube ich es, aber das ist nicht Wahrheit. Und ich habe elementare Zweifel. Und die Zweifel sind nicht angenehm, ich will sie nicht, ich habe sie mir nie gewünscht. Ich habe schon oft gebetet, dass Gott sie mir nimmt, aber sie sind nach wie vor da. Aber rückblickend muss ich sagen, weil ich alles bezweifle, ich habe wahnsinnig viel gelesen in den letzten 25 Jahren, hunderte Bücher, viel gehört, weil ich will wissen, ist das wahr, was ich glaube? Weil wenn du mir heute hundertprozentig beweisen könntest, dass Jesus nicht auferstanden ist, würde ich dem Christentum sofort den Rücken kehren. Wenn das nicht wahr ist, dann ist alles ein Unsinn. Darum sagt Paulus, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube umsonst. Ihr seid noch in Sünden, in eurem Tod, es ist alles umsonst. Aber wegen dieser Zweifel habe ich so viel gelesen und vielleicht war es das, warum ich heute so viel lehre und predige. Vielleicht ein letztes noch, dann möchte ich schließen. Ich möchte alle Christen ermutigen, völlig egal, was du tust, ob du Professor bist oder Pfarrer oder Busfahrer oder egal was, hab nie Angst, deine Meinung zu ändern. Und wenn du jetzt 70 Jahre alt bist und du hörst etwas und du prüfst es in der Bibel nach und erkennst, ich habe es falsch geglaubt die letzten 50 Jahre. Na und? Ist ja nichts dabei. Dann ändere deine Meinung. Ich habe meine Meinung schon oft geändert. Ich lese die Bibel und gewisse Dinge legt man sich zurecht, aber 10 Jahre später erkenne ich, na eigentlich, jetzt sehe ich noch mehr aus der Bibel, das war nicht korrekt. Ändere deine Meinung. Es ist oft schade, dass Christen solche Angst haben, ihre Meinung zu ändern. Dabei ist das das Zeichen, dass du überhaupt noch lebst. Ein Mensch, der seine Meinung nicht ändert, ist lebendig tot. Denn er glaubt alles zu wissen, aber das ist nur Jesus. Wir sind nur Lernende, egal was wir tun. Und wir können immer lernen von anderen. Und darum werde ich gerne belehrt von anderen. Und ich sage das Wort auch gerne weiter. Dann, warum habe ich Bücher geschrieben? Wollte ich auch nie. Meiner Meinung nach gab es immer, es gibt zu viele Bücher, finde ich. Ich wollte nie Bücher schreiben. Menschen haben dann oft gesagt, Hans-Peter, schreib mal ein Buch. Und ich habe gesagt, nein, es wurde auf Conference. Und dann, vor ungefähr was, 10 Jahre ist es aus, sowas, habe ich irgendwo in Stuttgart gepredigt auf einer Konferenz. Und nach dem Vortrag kam ein damals schon alter Mann auf mich zu und hat gesagt, junger Mann, wenn du mal ein Buch schreiben willst, das sollst du tun, überlegst dir. Ich habe mir gedacht, der ist also ein alter Mann, der es gut mit mir meint, tschüss, wieder gesagt, naja. Und dann habe ich mit dem nächsten gesagt, hast du ihn gekannt? Ich habe gesagt, nein, keiner. Ich habe gesagt, der ist der Friedrich Hensler. Ich habe gesagt, wer ist der Friedrich Hensler? Keine Ahnung, wer ist das? Er hat ja auch Bücher und so weiter. Und dann hat mir sein Geschäftsführer noch einen Brief geschrieben und hat mich auch ermutigt. Und da habe ich dann zuerst gesagt, okay, probier's ja. Dann bin ich zum Friedrich gefahren und habe gesagt, was weißt du, ich glaube, ich konnte es nicht. Aber ich habe gesagt, ist egal, du hast trotzdem. Dann, okay, dann probier es halt, wenn es ein Blödsinn ist, ist es ein Blödsinn und sonst. Und dann habe ich ein Buch begonnen und dann wurde es tatsächlich verkauft und jetzt sind ein paar Bestseller dabei. Ist auch etwas, was ich gerne tue. Ich studiere wahnsinnig gerne das Wort. Ich war nur 3 Monate auf der Bibelschule mit meiner Frau vor 23 Jahren in England in Canterbury Hall. 3 Monate lang. Und damals habe ich meine Bibel nicht sehr gut gekannt. Und ich saß jeden Tag 5 Stunden drinnen und habe zugehört, was die da vorne von der Bibel raus predigen, und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, dass das alles in der Bibel steht. Und ich habe jeden Tag am Nachmittag 3 bis 5 Stunden meine Bibel gelesen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Das hat mich so fasziniert. Ich habe nicht geglaubt, dass das da drinnen steht. Und seitdem habe ich eine Liebe für das Wort Gottes, aber eine noch größere Liebe habe ich zum lebendigen Wort, zu Jesus Christus. Ich lebe nicht mit einem Buch, ich lebe mit einem lebendigen Herrn. Und darüber freue ich mich und darum tue ich das, was ich tue. Gibt es irgendwelche Fragen?